Druckausgleich wird präsentiert von der Rewe Group.
Das ist sicherlich ein Trend, der weitergehen wird, dass vor allem Freie, also Leute, die wirklich ausschließlich freiberuflich journalistisch arbeiten, sich wahrscheinlich eher ein zweites und vielleicht sogar auch ein drittes Standbein suchen oder suchen müssen.
Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Und wir haben 100 JournalistInnen gefragt, was hast du eigentlich 2024 verdient?
Die heutige Folge wird gesponsert von der Hamburg Media School. Auch 2025 gibt es hier wieder den berufsbegleitenden Master Digitaler Journalismus. Neben deinem Journalberuf kannst du dort deine journalistischen Fähigkeiten optimieren und dich optimal vorbereiten auf die digitale Zukunft, die natürlich auch in unserer Branche eine große Rolle spielt. Und das Ganze ist auch angepasst auf deine individuelle Vorerfahrung. Du kannst zwischen zwei Vertiefungen wählen. A, redaktionelle Produktion für VolontärInnen oder NachwuchsjournalistInnen oder redaktionelles Management für bereits erfahrene Journos oder Nachwuchsführungskräfte. Der Fokus liegt da auf Management und Führungskompetenzen. Wir haben hier ja schon oft kritisiert, dass man bei einem Aufstieg in unserer Branche zwar top im Handwerk ist, aber es oft an Führungsskills fehlt. Und genau das bekommst du hier. Beide Vertiefungen, die bieten ein praxisorientiertes Studium mit Inhalten, die du direkt im Redaktionsalltag anwenden kannst. Dazu bekommst du ein unfassbar großes Netzwerk in die Digital- und Medienbranche, denn die Lerninhalte, die werden von ExpertInnen aus der Branche vermittelt. Das Ganze geht los im Oktober 2025 und du kannst dich jetzt bewerben und schnell sein lohnt sich. Für alle, die sich bis zum 15. Februar eingeschrieben haben, gibt es einen Early-Bird-Rabatt. Du sparst ganze 2.000 Euro an Studiengebühren. Mehr Informationen zu Studieninhalten, zu Bewerbungsprozess und Finanzierungsmöglichkeiten, die findest du unter www.hamburgmediaschool.com/dj. Und der Link, der ist natürlich wie immer in den Shownotes. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deiner Bewerbung.
Luca, es ist 2025 und wir starten in diesem Podcast genauso, wie wir ihn die letzten Jahre verlassen haben. Ein bisschen chaotisch. Technische Probleme, deine Kamera funktioniert nicht, mein Mikrofon hat kurz nicht funktioniert.
Ja, das Welcome ist doch toll. Back zu never change a running system. Ich meine, wir sind bisher ganz gut gefahren damit. Deshalb würde ich sagen, ja, ziehen wir das auch einfach weiter so durch. Ich meine, es ist ja auch erstaunlich, dass wir es trotz dieses chaotischen Ansatzes es mittlerweile in Staffel 5 geschafft haben. Was ist da denn eigentlich los?
Grüße raus an den Chefredakteur.
Der Anspruch von unserem Chef, der ist aber auch ganz, ganz tief.
Also ich habe mir vorgenommen für das neue Jahr, ich wollte jetzt nicht zu viel über Neujahrsvorsätze sprechen, aber ich habe mir trotzdem vorgenommen, ein bisschen häufiger innezuhalten und mich auch für das zu loben, was gut gelaufen ist. Und wenn du jetzt hier direkt ankommst und sagst, es die Ansprüche unseres eigenen Chefs und des Magazins, für das wir veröffentlichen.
Nein, das Magazin ist großartig, das Magazin ist toll.
Aber mit Blick auf uns die Ansprüche zu niedrig sind, dann ist es nicht der Spirit, mit dem ich in mein, weiß ich jetzt gar nicht, sechstes Berufsjahr, aber irgendwie auch in dieses 2025, was per se schon abgefuckt wird, wenn wir mal auf die Politik gucken. Damit möchte ich nicht starten, Luca. Ich brauche hier ein bisschen positive Vibes, ja?
Okay, ja, du bist toll.
Ach, danke, du auch. Bitte. Das freut mich sehr, dass...
Das ist alles schön.
Diese Momente gibt es sehr selten bei Druckausgleich, dass wir uns mal was Nettes einfach so sagen, ohne Hintergedanken. Ja. Vielleicht auch nur für den Plot, aber ich lasse es gelten. Danke, Luca.
Bitte. Ich habe hab direkt zu berichten, dass ich einen neuen Job habe.
Hausmitteilungen.
Und vielleicht kommt daher auch so ein bisschen meine Stimmung, weil ich arbeite ja nur noch 50% im Journalismus. Mhm. Und habe die Seiten gewechselt, was ganz interessant und spannend ist und mich auch sehr freut. Ich arbeite jetzt bei der Feuerwehr in Leipzig zu 50% und das kommt wenig überraschend, glaube ich, für die Leute, die diesen Podcast schon länger verfolgen. Ich mache dort so Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das macht erstaunlich viel Spaß. Und es ist aber auch irgendwie ein wilder Switch so zwischen freischaffend Journo sein und dann öffentlicher Dienst. Ja,
Aber ist auch irgendwie so ein kleiner, ne, so ein kleiner Transparenzhinweis. Also ich mache diesen Podcast weiterhin. Tatsächlich haben wir da ja auch drüber gesprochen, ob das irgendwie noch Sinn ergibt. Total. Aber wir glauben, das ergibt immer noch Sinn, weil ich ja natürlich immer noch in dieser Branche unterwegs bin. Und gleichzeitig glaube ich aber auch schon mehr und mehr so diesen Außenblick auch einfach gewinne. Und wir glauben, das ist ganz spannend. Wenn ihr jetzt deshalb jetzt nicht mehr zuhören wollt, okay, so be it. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
Ich meine, es könnte natürlich sein, dass du jetzt ein paar Hasskommentare bekommst, so, ne, Etu Brutus und na, wie geht's, Judas, guten Morgen, sowas in der Art. Aber ich meine, also jetzt mal nochmal sehr ernsthaft gesagt, wir sprechen hier die ganze Zeit seit vielen Staffeln über den potenziellen Wandel beziehungsweise den Abgang auch einfach von qualifizierten Menschen im Journalismus. Und gerade mit Blick auf die Themen, die wir auch in der letzten Staffel behandelt haben. Also was mache ich eigentlich dann mit meinen 30ern? Was mache ich, wenn der Start zwar gelungen ist, aber ich nicht so erfüllt bin, weder finanziell, wirtschaftlich noch organisatorisch, dass das irgendwie nachhaltig und langfristig eine Strategie für mich ist? Und wo kann ich auch mal Feier machen? Ey, dann finde ich es nur folgerichtig. Und immerhin, das ist die Feuerwehr geworden und nicht fragwürdige große Konzerne. Dann müssten wir vielleicht an der Stelle nochmal diskutieren. Aber ich bin sehr gespannt, was dein halber Schritt weg von dem Journalismus als Vollzeitberuf, welche neuen Perspektiven er einbringen wird. Und wenn du ab jetzt jede Pressestelle, die mir nicht antwortet, verteidigst, dann könnte das halt privat zu Problemen führen. Aber
ja, gut, das kann durchaus passieren, weil natürlich in meiner dritten Woche, da kann ich die Kollegen schon nachvollziehen. Aber
da wird um 14 Uhr am Freitag der Laptop zugeklappt spätestens.
Du, ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Naja, ich finde aber tatsächlich auch für die heutige Folge ist das ja irgendwie auch ein ganz guter und passender Aufmacher irgendwie, weil, und dazu kommen wir später auch zu sprechen, man auch aus finanziellen Gründen einen Trend in dieser Branche wahrnehmen kann, der immer mehr zum Zweitjob geht, ja, der weggeht von, ich bin einfach nur rein freischaffend Giorno, weil es sich vielleicht auch aus finanziell nicht mehr so richtig lohnt, aber natürlich trotzdem die Leidenschaft da irgendwie dranhängt und man dann vielleicht auch irgendwie einen anderen Job macht. Ich kann ja mal kurz vorweggreifen, es geht heute ja wieder ums Thema Geld. Wir haben das vor einem Jahr zum ersten Mal gemacht und wir hatten selber da sehr viel Spaß daran und uns hat uns sehr viel aufgezeigt. Ich hatte noch das Gefühl, euch hat das sehr viel Bock gemacht, deshalb wollten wir das wieder machen. Und wir haben uns natürlich auch wieder Leute rausgepickt und die angeschrieben. Da ist einer dabei, kann ich direkt klar sagen, der hatte ein sehr, sehr gutes Jahr.
Das ist so crazy. Ich habe das im Datensatz gelesen. Wir haben beide, sind wir sofort drauf angesprungen, haben das gesehen und waren so, was ist hier passiert?
Genau, da gibt es ein Gespräch. Wir haben auch wieder mit dem allbekannten Markus Pfalzgraf gesprochen vom DJV Baden-Württemberg, der auch schon letztes Jahr hier als Experte so ein bisschen mit dabei war, der so seine Sicht der Dinge uns erklärt hat. Und ja, wir können ja einfach erstmal selber anfangen und Fakten auf den Tisch legen. Deshalb frage ich dich, Ann-Kathrin, gib doch mal durch, was hast du denn 2024 verdient?
Also bei mir hat sich die Gesamtsumme eigentlich fast gar nicht verändert. Sie ist minimal gewachsen. Ich bin noch nicht ganz fertig mit meinem Jahresabschluss, weil lustigerweise das Tool, das du und ich, wir beide benutzen, hatte ein Problem und hat einige Ausgaben in meinem Fall vor allem unterschlagen.
Die können uns mal sponsern.
2024. Deswegen bin ich dann noch nicht ganz fertig, aber ich muss so zwischen 63.000 und 65.000 brutto gelegen haben. Dann gehen davon nochmal ungefähr masso menos 10.000 Euro für Geschäftsausgaben ab. Das ist alles Mögliche von Büromiete über Technik und so weiter, Software, all das. Aber wie ich das Geld verdient habe, und das muss ich sagen, das macht mich sehr glücklich und besorgt mich gleichzeitig ein bisschen. Ich habe im letzten Jahr deutlich weniger Sicherheitstrainings gemacht, beziehungsweise wurde für deutlich weniger Sicherheitstrainings, weil die einfach kleiner waren, also anders entlohnt sozusagen. Und den größten Teil, abgesehen von meiner Arbeit beim SWR, wo ich ja feste Freie bin, haben tatsächlich dann Dokus ausgemacht. Weil ich im letzten Jahr tatsächlich, die eine, da schreibe ich jetzt irgendwie erst noch den letzten Online-Artikel fertig, aber sagen wir mal, ich habe die auch 2024 produziert, dann habe ich im letzten Jahr 3 Dokus fertig gemacht. Und das ist schon geil. Und gleichzeitig gefällt mir die Summe, die dann dahinter steht, nicht so sehr, beziehungsweise ich erinnere mich...
Für den Workload.
Genau, für den Workload einfach.
Ich habe letztes Jahr... 46.000 Euro. Wer sich an die letzte Folge erinnert, der sah das deutlich schlechter aus. Da habe ich im Jahr 2023 einen soliden Verlust gemacht. 2024 hat das deutlich besser funktioniert und das ist auch zu sehr, sehr großen Teilen alles freischaffend entstanden. Was da noch nicht mit drin ist, ist nochmal so ein Gründungszuschuss, den ich für ein halbes Jahr hatte. Der kommt da eigentlich nochmal mit drauf und auch ich hatte sehr viele Ausgaben für Kamera, Linsen und so weiter. Also ich glaube, das war finanziell schon mein bestes Jahr, das ich je hatte und das ist irgendwie ganz geil. Aber, und jetzt kommt irgendwie so der Backslash und da das kann ich jedem empfehlen, das einfach mal zu machen. Den Link packen wir unten in die Shownotes. Und zwar habe ich mal geschaut, 2018 hatte ich meinen ersten Job in der Medienbranche, also vor 6-7 Jahren. Und damals habe ich 2.700 Euro brutto verdient als Angestellter Vollzeit. Und ich habe mal geguckt, was das inflationsbereinigt heute wäre. Und heute wäre das bei gleicher Kaufkraft 3.338 Euro brutto. Und da, über diesen 3.338 Euro, da bin ich jetzt 500 Euro drüber auf den Monat gerechnet. Also ich habe quasi in den letzten 6 Jahren persönlich eine Gehaltserhöhung von 500 Euro gehabt. Und das ist in der Tat, finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Also das hätte ich mir schon deutlich mehr vorstellen können. Aber ich muss dazu auch sagen, ey, ich bin happy. Ich hatte letztes Jahr das Gefühl, ich kann mir alles leisten, was ich will. Und ich finde, das ist ja auch ein total wichtiger Punkt bei, gut, ey, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich, damit es mir gut geht und damit alles nice ist. Und das war bei mir auf jeden Fall so mit diesem Gehalt, das ich da hatte. Wir können vielleicht einen direkten Blick nochmal drauf werfen, was ist denn eigentlich, bevor wir dann auf unsere Zahlen gehen aus der Umfrage, was sind denn eigentlich so die Lohnentwicklungen 2024, um da mal einen Vergleich zu haben. Das Durchschnittsgehalt, wenn man auf StepStone guckt, die haben da eine Studie zu gemacht, liegen wir bei im Durchschnitt bei 50.250 Euro brutto. Laut Website der Deutschen Rentenversicherung sind das eher so 45.000 Euro brutto, so im Durchschnitt. Also bin quasi genau der Durchschnitt von Deutschland.
Weißt du, was mich schon wieder richtig gefreut hat? Es haben wieder über 100 Menschen an unserer Umfrage teilgenommen. Das ist so geil. Ich liebe das. Wir müssen es eigentlich echt häufiger machen, auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist und die Leute auf unseren Social-Kanälen dann auch schon genervt davon sind. Aber es ist einfach super gut zu erfahren, was dann auch vor allem auch die Bubble, die gerne Druckausgleich hört, was ja auch interessant ist für alle, die da jetzt auch wieder die Kopfhörer aufhaben, was die denn eigentlich so verdient haben. Und vor allem bei dieser Umfrage muss man sagen, oder beim Jahr 2024, so schlecht schien es gar nicht zu laufen. Also man sieht schon einige strukturelle Probleme darin, aber ein Großteil ist ja zwischen 45.000, 40.000 und 60.000 gelandet. Und das eben aus der Alterssparte auch 25 bis 35, also immer noch eher in Richtung Berufseinstieg und jetzt nicht nur eben die alten Hasen und Häsinnen.
Ja, absolut. Und man kann ja auch sagen, so zwischen den Gehältern, das hat sich auch einfach wirklich kreuz und quer verteilt. Also wir haben dort alles mit dabei. Der Großteil liegt tatsächlich, und das finde ich echt nice, zwischen 40 und 60k. Also die meisten Leute sind bei den Gehältern dort in dem Bereich. Das war letztes Jahr noch anders. Und die unter 40.000 Euro brutto im Jahr verdienen, das sind dann meist VolontärInnen oder studentische Hilfskräfte und 2-3 freie Leute, die aber dann vielleicht auch nicht Vollzeit arbeiten. Ne? Also klar, die gibt's weiterhin, aber die meisten zwischen 40 und 60.000. Und das ist wirklich gut. Warum das gut ist, hören wir später noch. Aber, und jetzt kommt das große Aber, knapp 75% haben keinen Inflationsausgleich oder Ähnliches bekommen im letzten Jahr. Also bei 75% gab es nichts.
Und auch keine Gehaltserhöhungen. Ja, also nicht nur den Inflationsausgleich, sondern auch bei den Gehaltserhöhungen gab es ja wenig bis gar keine Bewegung. Einige haben uns auch noch in die Kommentarspalte geschrieben, beispielsweise wie eine junge Person, dass seit 2020 die Gehälter de facto eingefroren sind eigentlich.
Ja, den Kommentar, den habe ich auch gelesen, das fand ich krass. Aber was man schon sagen muss, dass es ist trotzdem bei vielen, die sich bei uns gemeldet haben, tendenziell bergauf ging, weil sie zum Beispiel vom Volo in den Job gewechselt sind, weil sie an sich einen Karrierestep gemacht haben. Also diese Fälle gab es schon auch. Ich würde das tatsächlich im Großen und Ganzen bewerten als gar nicht mal so schlecht. Also natürlich würde ich mich jetzt hier total freuen, wenn wir hier sagen können, alles scheiße. Aber finanziell gesehen gar nicht so schlecht. Das Ding ist, das ist halt aber nicht alles. Weil wir haben in unserer Umfrage ja auch so ein bisschen Platz gelassen für, was wollt ihr uns denn noch mitteilen? Und da kamen wirklich viele Dinge, wo ich gesagt habe, jo, Junge, was ist da denn los? Ich habe mir mal ein paar rausgezogen. Ich würde dir die einfach mal vorlesen.
Ich bin gespannt. Der Kaffee ist in der Hand und...
Perfekt. Also, Umsatzsteuer darf doch nicht am Ende auf uns Freien liegen bleiben. Ganz kurze Einordnung, das habe ich auch irgendwie schon echt oft erlebt.
Wirklich?
Dass man Preise vereinbart, vor allem bei öffentlich-rechtlichen Sendern. Dann schickt man denen Rechnung und dann sagen die, nö, inklusive Umsatzsteuer. Oder aber, und das finde ich noch besser, wenn du gar keine Rechnung schreiben kannst, weil du irgendwie so einen komischen Vertrag bekommst und du aber halt das Pech hast, dass du umsatzsteuerpflichtig bist und das davon noch abgeht. Ich finde das richtig scheiße und bestimmt gibt's da irgendwie einen steuerlichen Grund für oder so, den ich noch nicht verstanden habe, geht mir aber auf den Sack. Also, das war schon mal das Erste, wo ich auch sage, ja, verstehe ich gar nicht. Dann transparente Honorarkriterien, hat jemand geschrieben. Dann, aufgrund der Kostenexplosion im Produktionsbereich mache ich mir keine Illusion, was mein Gehalt oder Honorar angeht. Da wird es keine Bewegung nach oben geben, aber es wäre schön, wenn mein Arbeitgeber mir wenigstens Arbeitsmittel zur Verfügung stellen würden und ich nicht mein privates Equipment benutzen müsste. Ey, aber auch das kann ich nachvollziehen, weil das war bei mir auch so. Dann hat auch jemand geschrieben, ein Volo-Gehalt nach Tarif. What the fuck? Angemessen für Aufträge entlohnt und nicht nur nach Zeilen bezahlen, denn die Recherche kannst du nicht entsprechend berücksichtigt werden. Auch eine Sache, die kenne ich seit 10 Jahren, dass die Recherchen einfach nicht eingepreist werden. Also wirklich, wie soll man denn journalistisch arbeiten, wenn ich einfach dann am Schluss kein... Ach,
Luca, ich würde ja sagen, wir sollten eine Podcast-Folge dazu machen, aber um dein Blut zu beruhigen, haben wir schon, kann man sehr gut nachhören, aber es ist natürlich hart, das nochmal dann auch in Verbindung damit zu lesen, was dann die Person, wie wenig die Person am Ende des Tages damit auch verdient.
Und der letzte Satz, und da kommen wir dann gleich zum ersten Gespräch, jemand hat noch geschrieben, unbefristeter Vertrag und bessere Planbarkeit im Moment schwierig, da Produktionsfirmen für öffentlich-rechtliches Format. Das hat geschrieben, der Benedikt, und den habe ich auch angeschrieben und gefragt, yo, was ist denn da los? Was meinst du, wieso kriegst du keinen unbefristeten Vertrag? Das hat er nämlich nicht. Und er hat mir erzählt, was arbeitest du denn? Also was machst du grob?
Ich bin Redakteur für einen Social-Media-Nachrichtenkanal vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also ich arbeite bei einer Produktionsfirma und wir machen quasi den Content, der ist eingekauft vom Öffentlich-Rechtlichen und da machen wir tagsaktuelle News und beschäftigen uns eben mit allem, was so abgeht auf der Welt und sind dann ein kleines Team von so, sag ich mal so, plus minus 10 Leuten ungefähr in dieser Produktionsfirma und haben eben noch so ein paar Leute, die dann uns abnehmen. Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei mir ein Problem, sondern ich glaube, das betrifft ganz viele Menschen in der Medienbranche und auch im Journalismus im Speziellen. Und zwar ist das die Befristung von Arbeitsverträgen. Bei mir war es so, als ich den Job angefangen habe, da war der Vertrag quasi von April bis Dezember. Also das war nicht mal mehr ein ganzes Jahr. Und dann wurde der jetzt auch verlängert. So ursprünglich, also als ich angefangen habe, da hieß es mal so, ja, im Oktober können wir dann sprechen und dann gibt es eine Verlängerung. Die Verlängerung kam dann schlussendlich irgendwann, ich glaube, so Mitte, Ende November, also auch noch viel später. Und das Problem aber an diesen Dings ist natürlich, dass die Produktionsfirma da auch irgendwie so in einem Zwiespalt mitten zwischen den Stühlen steht, weil die wiederum den Vertrag vom Öffentlich-Rechtlichen mitbekommen haben und die natürlich auch keine 10 Leute einfach mal anstellen können fürs nächste Jahr, wenn sie jetzt noch gar nicht schriftlich haben, dass das ganze Projekt verlängert wird. Und das war natürlich, also es war auch das erste Mal, dass ich sowas miterlebt habe. Uns wurde dann schon auch so relativ transparent das alles kommuniziert, deswegen von mir aus kein Front an die Produktionsfirma. Das war fein und ich hatte auch ein gutes Gefühl, dass das verlängert wird. Aber ich sag mal so, geil ist das Gefühl natürlich trotzdem nicht, wenn man eigentlich schon weiß, so, ich habe mich dann auch sicherheitshalber mal arbeitslos gemeldet, weil man das ja so 3 Monate vorher eigentlich immer machen soll.
Krass, Alter, krass, okay. Du wusstest einfach nicht, was passiert und hast es dann einfach mal.
Ja, gemacht. Also so, was heißt, ich wusste, ich bin generell ein optimistischer Mensch und deswegen bin ich jetzt schon davon ausgegangen, dass es weitergeht auch, aber hundertprozentig weiß ich es nie. Und ich habe mit einer Freundin auch geredet, die so im privaten Fernsehen arbeitet, also für so viel so Trash-TV-Reality-Formate und die halt teilweise so Projektverträge für so 3 bis 4 Monate nur hat. Und die sagt, die meldet sich teilweise 2 oder 3 Mal im Jahr arbeitslos und die beim Arbeitsamt, die kennen sie inzwischen schon, die sind dann auch nur so, ah ja, Medienbranche, alles klar. Und deswegen wusste ich dann bei der auch, okay, das ist jetzt kein, also man muss sich jetzt da irgendwie nicht verschämen oder so, sondern es ist eher so eine Formalia und so ein Sicherheitsding. Aber es fühlt sich schon irgendwie weird an, das zu machen, wenn man halt eigentlich das Gefühl hat, man macht einen guten Job und es läuft alles, aber man muss dann so super lange auf den Vertrag warten.
Und man muss ja auch einen Punkt betrachten, den man da, glaube ich, in unserem Alter noch nicht so auf dem Schirm hat, ne? Aber wir werden alle nicht reich in diesem Job. Haben wir verstanden. So, aber ey, vielleicht will man doch mal ein Haus oder ein Auto oder weiß ich nicht was. Man gibt vielleicht auch irgendeinen Notfall, ne? Und man braucht schnell Geld. Kredite sind natürlich für uns auch ein Thema. Aber forget it, dass du, also du wirst einen Kredit kriegen, auch mit so einer befristeten Anstellung, auch mit regelmäßigen Wechseln, aber dann halt zu Zinssätzen, die du dir wahrscheinlich nicht leisten kannst. So. Und ich finde, das ist schon auch ein relevanter Punkt, der zumindest in meinem Leben auch eine immer größere Rolle spielt, einfach.
Natürlich, und darüber haben wir auch in einer der letzten Folgen im letzten Jahr gesprochen. Gerade mit Mitte, Ende 20, Anfang 30, man steigt in andere Lebensphasen vielleicht ein. Man hat eine Partnerschaft, man möchte eine Beziehung, eine Familie etc. alles Mögliche aufbauen. Und nicht alle, glaube ich, wissen das auch zu schätzen, all die Freiheiten, all die Möglichkeiten, all den Idealismus, den wir dann irgendwie in der Branche finden, sondern die sehen dann vor allem am Ende des Tages, wow, okay, mit dir kann ich mir vielleicht gerade nicht so das Leben aufbauen oder wir können uns auch deutlich schwerer all die Dinge leisten, die man sich vielleicht in dieser Lebensphase leisten möchte. Motorräder, Autos, you name it, das kann ja bei jedem was anderes sein. Du hast mal versucht, einen Campervan auszubauen. So, das, ja. Das sind alles so, je nachdem, was dein Lebensziel einfach ist.
Wir unterbrechen nochmal ganz kurz und zwar für den zweiten Sponsor der heutigen Folge und das ist die RTL Journalistenschule. Und die haben ein Angebot für all die, die jetzt gerade ihre Karriere im Journalismus so richtig starten wollen, aber auch für die, die schon ein paar Tage dabei sind und jetzt vielleicht den Next Step gehen wollen. Der 15. Jahrgang 2026-27 steht an und ihr könnt euch ab Februar bewerben, ob für spannende Webdokus, für Podcasts oder im Team Wallraff. In der 2-jährigen Ausbildungszeit ihr an den verschiedensten Stationen im Einsatz. Ihr macht spannende Exkursionen nach Berlin, nach Brüssel oder auch nach New York. Ihr bekommt Kreativworkshops, Kontakte und natürlich auch die notwendige Theorie, die es in einer JournalistInnen-Ausbildung braucht. Das Ganze hat eben Hand und Fuß und ist vielleicht dein perfekter Einstieg in den TV- und Digitaljournalismus. In den 2 Jahren seid ihr eben ganz nah dran und vor allem mittendrin dabei bei den journalistischen Formaten von RTL. Und ey, ihr werdet in der Zeit sogar bezahlt. Du kannst dich bewerben ab dem 5. Februar und los geht's dann, wie gesagt, im Januar 2026. Alle Infos, die gibt's auf www.rtl-journalistenschule.de und wir drücken dir alle Daumen für deine Bewerbung.
Abgesehen von den Horrorgeschichten gab's ja eine Sache, die uns direkt beiden jeweils ins Auge gesprungen ist, Luca. Und ich bin sehr froh, dass diese Person auch Kontaktdaten hinterlassen hat. Denn es gab sie. Es gab diese Person, die nicht erst mit 50, 55, 60 Jahren in einer Führungsposition bei einem Leitmedium 100.000, also 100.000 Euro komplett frei verdient hat. So, diese Person gibt es. Diese Person konntest du kontaktieren. Sie ist kein Mythos, sie ist ein Einhorn und sie existiert. Und ich bin sehr happy, dass es solche Beispiele gibt. Weil ich bin jetzt natürlich total Delulu und ich habe mir jetzt vorgenommen, ich möchte das auch. Und ich hoffe, dass du uns jetzt eine Anleitung dafür mitgebracht hast, wie besagte Person das hinbekommt.
Ich sag direkt, also das Gute dabei ist auch, dass diese Person nicht irgendwie Moderator für ein total krasses Format
genau,
ist
deswegen.
Oder so. Weil ja. Ich kann mir schon vorstellen, also ich kenne jetzt keine Zahlen, ne, aber das, ja, wer fällt mir da so ein? Daniel Brockhöfer oder Eva Schulz oder weiß ich nicht was, dass die natürlich da auch ähnlich verdienen oder deutlich mehr vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Aber er ist quasi ein ganz normaler, freischaffender Redakteur, whatever. Wir wissen nicht, wie er heißt. Seine Stimme ist auch verändert. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen weird klingt. Das liegt einfach daran, dass die Person das gewünscht hat. Das respektieren wir natürlich. Und wir haben diese Person gefragt, ey, wie hast du das gemacht? Und gleich vorneweg, das hat auch mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit zu tun. Wie würdest du dich denn so beruflich bezeichnen? Also, weißt du, wenn man mich das immer fragt, dann sage ich immer erstmal, ja, ich bin Journalist und das, dann denke ich mir, das umfasst aber irgendwie doch noch gar nicht alles. Und dann erzähle ich noch weiter. Wie ist es denn bei dir? Was ist dein Beruf? Was machst du?
Ja, also Journalist ist ja erstmal so ein Sammelbegriff für alles. Ich bin Autor, ich schreibe, ich bin Redakteur und überlege mir Themen. Gedreht habe ich auch hin und wieder für TV-Produktionen, Podcast-Produktionen, da arbeite ich auch mit. Also ist so ein bisschen ein Sammelbecken bei mir, weil ich alles Mögliche mache, was mit Journalismus zu tun hat.
Ja, bist du ausschließlich freischaffend unterwegs?
Ja, ich habe keinen Rahmenvertrag, ich habe keine Festanstellung, nur frei.
Möchtest du einfach mal auf den Tisch legen, was du letztes Jahr verdient hast?
Ja, also ich habe die Steuer noch nicht gemacht für dieses Jahr, aber es sind brutto ungefähr 100.000 Euro.
Woher kommt denn so eine Summe? Also was war da so dein Haupteinkommensort?
Also ich mache letztlich sehr viel hinter den Kulissen bei Fernsehproduktionen. Das heißt, ich mache alles, was nicht vor der Kamera stattfindet. Und das halt sehr viel. Also ich mache Recherche, ich überlege mir Pitches, ich schreibe Treatments, ich recherchiere für Sendungen sehr viel Informationen, mache Dossiers und Briefings für Leute und dabei tatsächlich auch nie in Führungspositionen, sondern immer nur als freier Redakteur quasi. Das mache ich halt sehr viel. Und nebenher schreibe ich noch und dann komme ich auf diese Summe. Aber es ist auch so, also es ist ja normalerweise so eingepreist bei Freien, dass die mal Leerlauf haben. Und ich hatte jetzt einfach im letzten Jahr kaum Leerlauf.
Krass. Was heißt dann, du arbeitest da sehr viel? Ist das noch ein Vollzeitjob oder bist du da schon weit drüber?
Ja, das ist eigentlich mehr als ein Vollzeitjob. Also ich habe das nicht selber jetzt mal runtergerechnet, aber es gibt auch teilweise Wochenenden, an denen ich arbeite. Es gibt Tage, wenn ich doppelt gebucht bin, dass ich abends mich noch hinsetze und was mache. Ich bin halt sehr effizient bei vielen Dingen. Ich schiebe noch Sachen mit ein. Also ich glaube nicht, vom Tagessatz her beispielsweise, bin ich jetzt nicht überdurchschnittlich gut verdient. Nicht schlecht, aber jetzt auch nicht krass. Ich glaube, es ist tatsächlich die Summe.
Aber würdest du dann für dich sagen, dass dieser Bruttogewinn erstmal in Relation steht auch zu deinem Workload oder ist da schon irgendwie eine Missbalance vielleicht auch da?
Also ich sag mal so, wenn ich einen Chef hätte und ich wäre der Angestellte, würde ich sagen, ich werde ausgenutzt. Weil es natürlich okay, ja. So ist, dass der Chef, als Freiberufler bist du ja beides. Du bist der Chef in dir und du bist natürlich immer derjenige, der es auch umsetzen muss. Und der Chef in mir ist einigermaßen skrupellos, alles anzunehmen, was geht, um zu sagen, ja, ist doch Umsatz. Ist nicht schlecht bezahlt, ist vielleicht auch spannend, gibt viele spannende Jobs, die ich mache. Es ist ein unglaublich, also es macht mir auch Spaß. Also es ist ein toller Job, es macht mir richtig Spaß, ich mache super viele tolle Sachen. Der Arbeitnehmer in mir sagt aber schon manchmal, ja, vielleicht mal eine Woche nichts machen, vielleicht mal ein bisschen Urlaub haben. Also meine Freundin sagt mir, ich bin ein Workaholic und das kann schon stimmen.
Darf ich dann fragen, so, also musst du natürlich auch nicht beantworten, wenn du das nicht willst, aber wo so grob dein Tagessatz da liegt, um irgendwie das nochmal ins Verhältnis zu setzen?
Also das ist immer sehr schwierig zu sagen. Wenn ich schreibe, auf den Tagessatz runtergebrochen, gibt's Jobs, da komme ich bei 200 Euro raus vielleicht. Also je nachdem, wie es läuft, das ist natürlich nicht besonders gut. Dann gibt's Jobs, so die besten, da hatte ich so 100 Euro pro Stunde. Das ist natürlich sehr gut. Das pendelt sich ein bei ungefähr 400 Euro. Das ist so der normale Tagessatz.
Ja.
Um das nur mal noch zu sagen, vielleicht zum Tagessatz, wenn man das geschickt kombiniert und zum Beispiel guckt, dass man wahrscheinlich abends noch einen Artikel schreibt oder ähnliches, dann komme ich auch auf höhere Tagessätze. Also dann gab es auch Tage, an denen ich dann in der Summe so bei 700-800 Euro lag, aber einfach, weil ich dann eben den Tag gut eingeteilt habe und viel gemacht habe an dem Tag.
Aber wann machst du denn dann Akquise? Also, oder hast du einfach deine 10 Leute und die melden sich eh die ganze Zeit und du musst das einfach nicht mehr tun, weil dafür brauchst du ja auch Tage, ne? Die ja dann nicht bezahlt sind.
Das ist korrekt. Ich muss eigentlich nicht viel machen, ja. Ich bin eigentlich so dauergebucht und das ist natürlich ein Vorteil. Also es ist dann eher so, dass ich ein paar Bälle in der Luft halte, also auch mal doppelt gebuchte Tage habe, weil ich nicht weiß, ob alles klappt, aber am Ende des Tages bin ich eigentlich durchgehend gebucht und das ist, glaube ich, der Grund.
Du bist jetzt ja schon eine Weile im Geschäft, ne? Ich glaube, so viel darf ich ja verraten. Du machst das nicht erst seit 2-3 Jahren. Wie hast du dich denn so gesteigert in den letzten 5, in den letzten 10 Jahren? Mit was hast du mal angefangen? Vielleicht frage ich so rum. Was war so dein Startgehalt und wie lange hat es dann gedauert, bis du jetzt an so einem Punkt bist?
Ja, also ich habe ganz normal volontiert und also ganz Anfang, wenn man noch weiter zurückgeht, war ich beim ZDF Hospitant und habe irgendwie Essensgutscheine bekommen in der Kantine. Also ich habe einen großen Teil meiner Arbeit gar nichts bekommen, über Praktika zum Beispiel. Dann Volontariat gemacht, da gab es dann irgendwie 1.500 Euro, dann 2.000 Euro im Monat. Da hast aber eigentlich schon ziemlich viel Vollzeitjob gemacht als Redakteur, wenn wir ganz ehrlich sind.
Ja,
Und dann Einstiegsgehalt, glaube ich, 3.500. Und ab da hat sich das so weiterentwickelt. Aber so richtig viel Geld verdiene ich tatsächlich, seitdem ich Freiberufler bin.
Kurzer Exkurs zu Produktionsfirmen. Ich habe da oft die Erfahrung gemacht, also ich habe auch lange bei Produktionsfirmen gearbeitet, habe mich dann selbstständig gemacht, weil ich auch einfach in Produktionsfirmen ganz oft Kalkulationen gesehen habe und dann gesehen habe, was am Schluss bei den Leuten, die da kalkuliert wurden, rauskommen. Und da war immer eine Diskrepanz. Ne? Und da habe ich gedacht, ja Moment mal, dann kann ich das ja auch selber machen und bekomme ja viel mehr Kohle. Hast du die Erfahrung auch gemacht? War das bei dir ähnlich?
100%ig. Das Ding ist natürlich, im TV-Bereich, du kannst das ja nicht selber machen. Also du kannst ja jetzt als freier Journalist nicht sagen, ich mache jetzt eine große Sendung alleine, sondern natürlich fehlt mir da jetzt auch das kann ich halt nicht. Aber es ist schon so, dass ich weiß, dass ich oftmals gut abgerechnet wurde beim Sender und davon wenig übrig geblieben ist. Und inzwischen bin ich deswegen auch sehr selbstbewusst bei Gehaltsverhandlungen zu sagen, nö, also ich will schon diesen Betrag und wenn ihr mir das nicht gebt, dann mache ich es halt nicht. Weil am Ende des Tages weiß ich, dass ich das wert bin und ich weiß halt auch, dass die deutlich mehr noch kriegen für mich, als sie mir zahlen. Also wo ist das Problem?
Steckt da auch viel Planung dahinter dann? Also hast du quasi dir auch ganz klar so ein finanzielles Ziel gesetzt und gesagt, da möchte ich hin? So, oder bist du da einfach nur so reingestolpert und hast einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr?
Ganz am Anfang, als ich frei angefangen habe, habe ich mir überlegt, was brauche ich, um im Monat nicht so viel arbeiten zu müssen. Da habe ich dann so 12 Tage gerechnet, die ich arbeiten will im Monat und den Rest der Zeit wollte ich eben entspannt haben. Vielleicht hier mal was schreiben, da mal was schreiben. Das war so, damit konnte ich gut leben. Das war überhaupt gar kein Problem, da habe ich gut verdient. Dann war es aber so, dass ich so dermaßen viel Nachfragen hatte und dann gefragt wurde, ja, kannst du nicht da noch vielleicht und hier noch und da noch, dass es irgendwann so ein bisschen Selbstläufer war. Und ich hatte nie, also ich bin nicht mit viel Geld aufgewachsen. Ich war auch nie jemand, der viel Geld besessen hat. Es ist auch so, ich habe auch jetzt nicht so einen krassen Luxusfimmel. Es ist dann eher so, dass ich mir denke, wer weiß, irgendwann hört es auf. Gerade läuft's gut. Wer weiß, in 2 Jahren ist es weg. Und was ist dann? Und dann denke ich mir, so viel beiseite legen wie möglich. Und das hat dann bei mir dieses Affengehirn oder Eidechsengehirn angefangen zu arbeiten und immer mehr Geld verdienen, damit ich mehr Sicherheit habe. Das ist was. Und das ist so ein Selbstläufer geworden. Da bin ich auch so ein bisschen am Struggeln, weil eigentlich, wenn du dann, irgendwann bist du nur noch am Arbeiten, weil du denkst, geht ja noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und du lebst ja dann gar nicht mehr. Und das ist was, wo ich sage, da muss ich selber ein bisschen gegensteuern.
Wenn du jetzt, ne, du hast mal vorhin deinen Tagessatz gesagt, so du schätzt roundabout bis im Schnitt bei 400 Euro, du jetzt bei 100.000 im Jahr, natürlich mit dem Workload, den du da auch an den Tag legst, ne, das ist ja auch was Individuelles, ne, würdest du sagen, das ist fair? Also findest du, ein Journalist kann oder sollte vielleicht auch so bezahlt werden, wie das jetzt bei dir der Fall ist, oder ist es vielleicht sogar noch zu wenig?
Also wenn du mal mit Leuten sprichst, die in anderen Branchen arbeiten und vergleichbare Positionen haben, also ich kenne Leute aus Marketing, Werbung, Bereich, die verdienen halt das Doppelte am Tag. Machen die mehr Arbeit als ich? Nö. Ist deren Job sinnvoller als meiner? Nö. Also wenn du da anfängst zu rechnen, dann wirst du schnell unglücklich, weil du denkst, du liegst weit unter dem, was sich gehört. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, was mich angeht, mein Leben und wie viel Spaß ich bei der Arbeit habe, ich bin in einer großartigen Situation. Also ich wäre auch wahnsinnig, wenn ich jetzt sagen würde, es geht gar nicht. Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, es ist völlig angemessen. Ich verdiene angemessenes Geld für einen Job, der mir große Freude bereitet. Völlig in Ordnung. Ich glaube, man müsste eher mal fragen, wie das bei Leuten ist, die am unteren Ende der Gehaltsspanne arbeiten. Und bei mir ist es natürlich auch so, dass ich subventioniere natürlich mit den gut bezahlten Jobs auch Sachen, auf die ich nicht, also durch nicht so gut bezahlt werde. Das Schreiben zum Beispiel, da muss ich dir nicht sagen, dass Leute, die frei schreiben, unfassbar schlecht verdienen und wahrscheinlich die wichtigste Arbeit von allen machen. Und natürlich, also da würde ich sagen, sofort, Artikel müssen besser bezahlt werden, damit auch mehr Recherchezeit zur Verfügung steht, etc. Um Gottes Willen, ich bin kein Beispiel für Journalisten. Das ist nicht, ich weiß, dass es überhaupt nicht der Regelfall ist. Und es hat auch, glaube ich, mehr damit zu tun, dass ich, dass, wenn ich das so sagen darf, einfach ein guter Geschäftsmann bin in vielen Punkten und das halt sehr effizient bin. Das hat nichts damit zu tun, dass die Branche überbezahlt ist. Das würde ich auf jeden Fall nicht sagen.
Ja, ich finde das, was er da zum Schluss sagt, auch echt nochmal ganz, ganz gut und wichtig. Das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal thematisiert. Ja, Geschäftsperson
absolut.
Sein in gewisser Hinsicht gehört irgendwie mit zu unserer Branche, weil ja, du musst einfach, wenn du mit unserem Job viel Geld verdienen willst, ja, wenn das irgendwie dein Ziel ist, muss ja nicht gleich die 100.000 sein, aber dann musst du, glaube ich, so agieren, wie er das tut, dann musst du mit Doppelbelegungen arbeiten, dann musst du vielleicht auch ein bisschen ein Workaholic sein, das schiebe ich aber mal ein bisschen auf Seite, ich glaube, es ist auch im ersten Schritt ganz geil, wenn du ein bisschen so das Business verstehst, weil es ist ein Business und all die Leute, mit denen wir da permanent in so Gehaltsabsprachen, Honorarabsprachen zu tun haben, das sind eben Businessleute. Und wenn du selber keiner bist, dann buddern die dich unter den Tisch.
Komplett. Ich habe das auch gerade letztens wieder gemerkt bei einer Recherche, wo ich kurzfristig unterstützen sollte. So, und wenn du dann, also das habe ich gar nicht bewusst gemacht, aber das ist mir dann auch erst im Nachhinein klar geworden, die haben jemanden direkt gebraucht, schnell. Und ich war halt verfügbar, aber habe auch schon gesagt, puh, das ist jetzt ganz schön viel für mich eigentlich, das noch zusätzlich zu machen. Aber ich sehe, dass ihr da gerade einfach jemanden braucht. Und dann habe ich den Tagessatz erfahren, nachdem ich das gesagt habe. Und der war schon überdurchschnittlich hoch, würde ich mal sagen, für die Rechercheleistung, die ich da erbringen sollte. Und dann denke ich mir auch so, ah, okay, so hat das also funktioniert. Und das meine ich im besten Sinne.
Ich habe noch einen anderen Tipp, der dazu ganz passt, der vielleicht dann schon wieder für mehrere Leute irgendwas ist, etwas, was ich auch erst im vorletzten Jahr so richtig verstanden habe. Und dieser Tipp kommt von unserem geschätzten Kollegen Julian Hilgers, freischaffender Autor und Journalist.
Hi Luca, freut mich wirklich sehr, dass ihr wieder einen Kassensturz macht und über Geld in der Branche redet. Das finde ich immer sehr wichtig. Ich persönlich mache es eigentlich fast immer so, dass ich meine Themen mindestens zweimal, oft aber auch drei oder viermal verwerte und sich so zum Beispiel Recherchereisen dann doch halbwegs lohnen. Ein Beispiel aus Sierra Leone, da habe ich dann ein Thema fürs Fernsehen in einem Printartikel und auch im Radio umgesetzt. Das heißt, für drei verschiedene Mediengattungen geht es eigentlich immer und da haben die Medien auch gar kein Problem mit, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie selbst in der gleichen Mediengattung wirklich gar kein Problem damit haben, wenn man das offen kommuniziert. Zum Beispiel habe ich aus Ghana ein längeres Radio-Feature gemacht und da dann nochmal einen kürzeren Radiobeitrag ausgekoppelt für einen anderen Sender und dann sogar nochmal ein Gespräch für einen Podcast. Also auch das kann funktionieren und so kann man sich dann mit den gleichen Themen und Tönen dann doch nochmal ein bisschen Geld dazu verdienen.
Also wir haben gehört, finanziell, ey, lief's zumindest bei den 100 Leuten, und das ist auch echt auch nicht so großer Teil aus dieser Branche, ganz nice oder relativ okay. Es gibt immer noch Probleme in der Branche. Wir haben von jemandem gehört, der es irgendwie geschafft hat, sehr gut zu verdienen. Jetzt möchte ich aber natürlich auch nochmal vielleicht eine andere Sichtweise auf diese ganze Thematik haben. Und das ist in diesem Fall eine gewerkschaftliche Sichtweite. Wir haben wieder gesprochen mit Markus Pfalzgraf. Markus ist erster Landesvorsitzender des DJV Baden-Württemberg. Und im letzten Jahr hat Markus auf meine Frage, ey, was war denn ein okayes Gehalt für JournalistInnen im Jahr 2023? Da ist er mir so ein bisschen, da wollte er nicht so konkret werden. Dieses Jahr hat es ein bisschen besser funktioniert. Viel Spaß. Angepasst auf das letzte Jahr, was war denn 2024 aus deiner Sicht ein faires Gehalt für JournalistInnen?
Also erstmal vorweggeschickt, die Frage, wie viel ist genug, das muss sich natürlich jede Journalistin und jeder Journalist auch ein Stück weit selbst beantworten, zumal wenn sie freiberuflich tätig sind. Das hängt natürlich sehr oft davon ab, in welcher Stadt lebe ich, wie viel Geld brauche ich da, habe ich Familie, habe ich Kinder, muss ich mich sonst noch um wen kümmern. Das sind natürlich alles Faktoren, die da mit reinspielen, aber jetzt mal ganz grob gesagt, sollten zum Beispiel JournalistInnen, die studiert haben, nicht weniger als 40.000 Euro im Jahr verdienen. Der Durchschnitt für AkademikerInnen in Deutschland liegt so zwischen 50.000 und 60.000 Euro im Jahr. Bei Zeitungsredakteurinnen und Zeitungsredakteuren, wenn sie denn tarifgebunden sind, was ja immer seltener der Fall ist, weil viele Zeitungen ja den Tarif verlassen, sind es wahrscheinlich eher 50.000 als 60.000 im Jahr. Und wenn ich die ganze Branche betrachte, den ganzen Journalismus, dann ist es natürlich realistisch betrachtet eher noch etwas weniger. Aber mal ganz grob über den Daumen gepeilt, mit 40.000 sollte der Journalist oder die Journalistin ganz okay überleben können. Mehr wäre natürlich wünschenswert. Und bei Freiberuflichen ist es natürlich oft weniger. Wir sehen aber auch, dass viele Freie sich auch deshalb ein zweites oder sogar ein drittes Standbein aufbauen.
Wir haben ja unsere Umfrageergebnisse, dich aber mal ganz spezifisch gefragt, aus so ein bisschen vielleicht so der Tarifsicht, der Gewerkschaftssicht. Ist da im letzten Jahr noch mal viel passiert, was Inflationsanpassungen, Krisengelder und so weiter angeht?
Naja, also es gab ja die Möglichkeit für Unternehmen einen Inflationsausgleich zu zahlen. Das ist ja im Grunde nichts anderes als eine Einmalzahlung, die steuerfrei ist, bis zu einer Höhe von 3.000 Euro. Das haben bei den Zeitungen wenige gemacht. Die es gemacht haben, haben es nicht in voller Höhe ausgeschöpft. Manche Rundfunksender haben das getan, haben 3.000 Euro steuerfrei an ihre Leute gezahlt. Das ist natürlich im Vergleich luxuriös, aber selbst das fängt eigentlich nicht die Inflationsraten der letzten Jahre auf. Wenn wir die letzten 2-3 Jahre uns anschauen, dann sind das zusammen mehr als 10% Inflation, und das gab es eigentlich nirgends, auch nicht in Form von Tariferhöhungen.
Ja, jetzt sitze ich hier, ne, als Medienschaffender, und ich kenne die verschiedenen Seiten der Branche, ich spreche ja auch mit vielen Leuten, und in mir ist natürlich schon auch diese Frage oder die Suche, sag ich mal, nach Verständnis für unsere Arbeitgeber, weil, na klar, für die wird ja auch alles teurer. Schaue ich mir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an. Rundfunkbeitragserhöhungen wären tendenziell auch nicht leichter. Ist das ein falscher Blick von außen? Ich meine, klar, du hast da die Gewerkschaftssicht, die ist wahrscheinlich da jetzt sehr eindeutig, aber wenn man da mal so einen realistischen Blick drauf wirft, ist das nicht auch nachvollziehbar, dass man nicht die Inflation 1:1 ausgleichen kann?
Ja, natürlich irgendwo schon. Deshalb sind die Gewerkschaften ja auch dabei, wenn die Abschlüsse höher ausfallen als früher, auch wenn sie eigentlich immer noch nicht reichen, um all das aufzufangen, weil wir auch da manchmal realistisch bleiben müssen. Es nützt ja auch niemandem etwas, wenn es am Ende gar keinen Abschluss gibt, vielleicht dann auch irgendwann die Streikbereitschaft sinkt. Natürlich hat die Kampfbereitschaft da ein bisschen zugenommen, aber am Ende wollen wir ja auch konkrete Abschlüsse und konkrete Verbesserungen erreichen. Ich versuche natürlich auch Verständnis für die ArbeitgeberInnen zu haben. Und natürlich ist der Journalismus schon lange keine Goldgrube mehr, das ist völlig klar. Aber es gibt immer noch Verlage mit zweistelligen Millionenrenditen. Und ich finde schon, dass sie sich auch bewegen müssen. Also die Verlage und die VerlegerInnen, die müssen sich bewegen, die müssen für gute Arbeitsbedingungen sorgen, denn denen nützt es ja auch nichts, wenn am Ende keine Fachkräfte mehr bereit sind, professionellen Journalismus zu betreiben.
Ich soll jetzt den Blick so ein bisschen nach vorne werfen. Ich bin da weiterhin etwas pessimistisch, wenn ich da in die nächsten Jahre schaue. Ich bin da aber auch ein bisschen arg biased, glaube ich. Deshalb die Frage an dich. Was glaubst du, wie wird das weitergehen? Wie werden sich die Gehälter, die Honorare in den nächsten Jahren anpassen? Kommen wir da einer Inflation hinterher? Glaubst du, das pendelt sich alles auch wieder ein? Oder erleben wir vielleicht auch weiterhin einen Trend, wo man sagt, okay, Gehälter stagniert, aber alles außenrum wird tendenziell teurer?
Naja, das, was du gerade für dich selbst beschrieben hast, das ist sicherlich ein Trend, der weitergehen wird, dass vor allem Freie, also Leute, die wirklich ausschließlich freiberuflich journalistisch arbeiten, sich wahrscheinlich eher ein zweites und vielleicht sogar auch ein drittes Standbein suchen oder suchen müssen. Das ist natürlich manchmal auch spannend, aber oft auch aus der Not heraus geboren und das wird sich leider wohl so weiterentwickeln. Die Bezahlung ist das eine, die Arbeitsbedingungen sind das andere. Da sind viele freiberufliche JournalistInnen im Moment recht unzufrieden und da haben wir natürlich als Gewerkschaften und Verbände jetzt auch nicht so viele Hebel wie bei Leuten, die tariflich irgendwo beschäftigt sind.
Aber auch da die Frage, ne? Also ich meine, klar, ihr könnt natürlich jedes Jahr neu ankommen und Forderungen stellen und die können ja auch sehr fundiert sein, aber ja gut, wenn halt nicht mehr Geld da ist, was soll man machen, ne? Also, und ich glaube, darauf zielt auch so die Frage ein bisschen ab. Also gibt's einfach immer weniger Geld in dieser Branche und können deshalb auch Gehälter vielleicht irgendwann nicht mehr steigen.
Ja, zunächst mal ist das sicherlich so, weil ja auch immer noch nicht das Modell der Zukunft gefunden wurde, mit dem wir im Journalismus wieder Geld verdienen können. Insofern ja, es gibt sicherlich diese pessimistische Sichtweise, für die einiges spricht. Dazu kommen so Entwicklungen wie, dass Zeitungen beispielsweise immer weniger auf professionelle JournalistInnen setzen. Bei manchen Zeitungen in Baden-Württemberg, da gibt es dann so Anzeigen, wo Leute recht unverhohlen angeworben werden, so als HobbyjournalistInnen, so nach dem Motto.
Geil.
Bitte?
Stark, stark. Das ist, das erinnert mich sehr an diese Bildleser.
Ja, sowas, ne? Oder weißt du halt so, sie sind Rentner und wollen sich noch was dazu verdienen, sie kennen sich super in ihrem Ort aus. Schreiben Sie doch mal was. Das ist halt so ein bisschen so diese hobbyjournalistische Lokal- und Vereinsberichterstattung, die da manchmal wieder Einzug hält. Und da stellen wir uns natürlich schon die Frage, wollen diese Zeitungen überhaupt noch professionellen Journalismus? Oder sind sie der Meinung, dass auf einer gewissen lokalen Ebene das vielleicht gar nicht mehr nötig ist und das genauso gut auch irgendwelche Leute machen können? Also nichts gegen diese Leute natürlich, aber wir finden natürlich schon, dass wir auch an der Stelle professionellen Journalismus brauchen. Und bei all diesen pessimistischen Noten macht mir aber schon noch Hoffnung, dass vielleicht auch die Zeitungen und Zeitschriften und andere Unternehmen im Journalismus irgendwann spüren werden, dass es auch bei uns irgendwann einen Fachkräftemangel geben wird. Und auch bei uns braucht's einfach weiterhin Leute, die das gelernt haben. Journalismus ist ein Handwerk, Journalismus ist ein Beruf, auch wenn er nicht geschützt ist in Deutschland. Und über kurz oder lang wird es nach hinten losgehen, wenn man wirklich glaubt, dass man diesen Beruf von Leuten betreiben lassen kann, die ihn nicht gelernt haben. Das, auf die Idee kommt man ja in anderen Branchen auch nicht, dass das jetzt einfach irgendjemand machen kann. Und meine Hoffnung ist, dass die Verlage und Sender und Medienunternehmen merken, dass sie Fachkräfte brauchen, dass es weniger werden. Es ist oft zu beobachten, dass Zeitungen Leute suchen und die gleiche Anzeige auch mehrmals hintereinander schalten. Also sie finden auch anscheinend nicht immer gute Leute, die sie eigentlich brauchen, um ihre Redaktionen gescheit am Laufen zu halten und um gescheiten Journalismus zu betreiben. Und ich hoffe auch, dass die Kolleginnen und Kollegen selbst es merken, dass es auch zum Beispiel eine Solidarität zwischen Festangestellten und Freiberuflichen geben muss. Denn wenn ich mir eine Zeitung vorstelle, in der festangestellte RedakteurInnen einfach nur froh sind, dass sie selbst festangestellt sind und die Freien irgendwie rumscheuchen können und im einen Monat halt beschäftigen können und im anderen nicht, dann werden sie ja auch merken, dass das am Ende dem Produktjournalismus nicht gut tut.
Ich hoffe zumindest, dass sie merken,
es wäre
dass
das wünschenswert.
Journalismus nicht gut hin. What the fuck? Also ich meine, ey, mega geil für irgendwelche RentnerInnen, dass sie da noch ihre wahrscheinlich nicht so geile Rente aufbessern können. Mega nice. Aber also ist das jetzt hier die Lösung oder was? Also ich meine, das macht die Zeitung ja auch nicht aus humanitären sozialen
Gründen. Oder weil die Rentner so gut vernetzt sind, muss man ja auch mal sagen. Also ich fand da tatsächlich in dieser Geschichte lag nur so ein bisschen auch Potenzial drin. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Das kann ja nicht die Lösung sein. Menschen, die es notwendig haben, Grundsicherung, prekäre Rentenverhältnisse etc. aufzubessern, die dann auch noch, ja, denen dann die 10 Cent pro Zeile zu geben, gegen die wir so lange mittelerfolgreich kämpfen sozusagen. Also das kann ja nicht die Lösung sein, ja. um so wichtigen lokalen und regionalen Journalismus und Kommunalpolitik abzudecken. The fuck? Ich hatte jetzt nochmal mir ein oder zwei ruhige Argumente zu diesem Thema aufbereitet. Aber zusammenfassend kann man ja über das, was Markus Pfalzgraf da auch nochmal stellvertretend für gewerkschaftliche Sicht, aber auch als Kollege mit mehr Arbeitserfahrung als wir gesagt hat, so zusammenfassen. Die Gehälter sind in großen Teilen okay und wir haben auch in unserer eigenen Umfrage gesehen, dass man so langsam die Arbeitserfahrung sieht, die dazukommt, weil einfach die Gehälter und die Auftragslage sich so verbessern. Das ist ja an alle, die sich jetzt vielleicht in der wirklich Nachwuchsphase, also ne, erste Studijobs, Volo etc. befinden, was für die ja auch schon mal ein positives Signal sein kann, was auch mich prinzipiell erstmal beruhigt hat. Aber an vielen Stellen, gerade in der freien Branche dann wiederum, ist der Aufwand für die Gehälter gleichzeitig sehr, sehr hoch. Das heißt, ich habe eine hohe Belastung, ich muss Businessfrau noch mit sein, ich muss Doppelbuchungen planen und so weiter. Ich muss sehr gut wirtschaften einfach. Und das wiederum liegt nicht jedem Menschen oder ist nicht jedem Menschen möglich. Und wir beobachten bei größeren Häusern, so wie es Markus Pfalzgraf gesagt hat, auch eine Tarifflucht. Also das heißt, dass es wieder eine Abwendung gibt von lang ausverhandelten Tarifen, sodass auch Gewerkschaften sich gar nicht für die Leute einsetzen können vielleicht an der einen oder anderen Stelle, beziehungsweise dann auch, und das Beispiel hat ja auch Benedikt genannt, die Verantwortung für eine gute Gehaltsverhandlung dann wiederum beim Individuum liegt. Und das ist sehr viel, finde ich, Verantwortung, sehr viel auf unseren Schultern am Ende des Tages, egal ob wir fest oder frei arbeiten. Und diese Entwicklung, die gefällt mir nicht.
Ich würde auch sagen, um da nochmal ein bisschen konstruktiv zu werden, ich glaube auch, dass ein Angriff bei den Gehältern vielleicht auch jetzt gar nicht so das Wichtige ist, so wie ich das irgendwie wahrnehme, sondern tatsächlich schon eher ein Eingreifen bei den Arbeitsbedingungen oder bei den Rahmenbedingungen, besser gesagt. Also mehr unbefristete Stellen, längere Vertragslaufzeiten für Formate mit Produktionsfirmen, die dann noch wieder längere Anstellungen bedeuten für die Mitarbeitenden dort. Klarere und festere Vereinbarungen mit Freien oder festen Freien auch, dass da einfach ein bisschen mehr Sicherheit entsteht und nur dann ja auch bessere journalistische Arbeit möglich ist. Beispielsweise auch keine unabänderbaren Pauschalverträge für Dokumentationsdrehs, wobei der Recherche halt nie klar ist, dauert das jetzt 15 Tage oder dauert das 50 Tage der Lohn, ja, das Budget und das Honorar bleibt aber gleich. Also Ich glaube, das sind Dinge, wo sich etwas verändern muss. Und das sorgt dann wiederum auch dafür, dass Leute in dieser Branche auch als sichere Arbeiter irgendwie angesehen werden, was dir dann beispielsweise natürlich auch bei Krediten und Co. wiederum hilft, das, was ich ja vorhin noch angesprochen hatte. Also vielleicht sind es eher die Dinge, wo man dran arbeiten muss, weil ganz klar ist, und ich weiß, die hören zu, weil wir haben auch an dieser Umfrage natürlich Leute gesehen, die 40 plus aufwärts sind und wenn man sich ihr Gehalt anguckt, an höheren Positionen sitzen. Leute, euch muss bewusst sein, dass wenn ihr nicht da mithelft, diese Rahmenbedingungen zu verändern, dass dann ganz viele gute Journos auch irgendwann sagen, Leute, ich habe keinen Bock mehr und ich gehe. Und dann sitzt ihr halt da in eurem Elfenbeinturm, ja, und könnt aber nichts mehr machen, weil euch einfach die guten Leute fehlt und alles ist Rotz. Und das tut auch dem öffentlichen Rundfunk und der Presse im Allgemeinen in der heutigen Situation, wo eh alle sagen, ja, das ist ja alles voll der Rotz, alles voll der Scheiß, tut es der Sache auf jeden Fall nicht gut.
Wir haben ja auch gehört, es gibt dafür auch Individuallösungen. Also ich kann mir ein zweites Standbein aufbauen. Ich kann mir einen Pro-Job holen sozusagen. Also redaktionelle Schichten, News-Schichten, Layout-Schichten, was auch immer es in der jeweiligen Region irgendwie dann gibt. Und ich kann mir natürlich am Ende des Tages auch versuchen, einen Arbeitgeber auszusuchen, weil es hängt durchaus auch davon ab, gibt es hier einen Tarif, gibt es keinen Tarif. Weder bei dem privatwirtschaftlichen noch beim öffentlich-rechtlichen ist das komplett einheitlich. Also selbst bei den öffentlich-rechtlichen haben wir ja extreme Schwankungen auch gesehen in unserer Umfrage. Da gibt es einige, die verdienen deutlich schlechter als andere. Und das ist ja dann wiederum von der jeweiligen Landesrundfunkanstalt abhängig etc. Also wir haben schon natürlich einen Handlungsspielraum. Wir dürfen jetzt auch nicht die gesamte Verantwortung von uns wegschieben. Und wir haben ja zum Glück heute auch mehrere Ratschläge sozusagen gehört und können da auch, glaube ich, was mitnehmen. Trotzdem, es ist jetzt der Zeitpunkt, dass sich die Strukturen verändern, dass sich die Denkweise bei der Entlohnung verändert, weil dauerhaft geht das nicht. Die nächsten 20, 30 Jahre werden wir so nicht arbeiten können und wollen. Wir müssen uns überlegen, was wollen wir, wo wollen wir hin? Und am Ende, was ist der Preis, den ich für dieses Gehalt bezahlen muss? Was bekommen wir dafür? Und möchte ich den am Ende bezahlen? Oder gehe ich doch woanders hin? Und diese Entscheidung kann dann auch ganz schnell sich gegen Arbeitgeber, gegen Aufträge etc. dann auch richten. Und vielleicht, wie auch bei dir, sogar hin zu einer anderen Branche oder zu einer angrenzenden Branche, wie auch immer. Und dann kommen wir in diese Extremfachkräfteabwanderung, die wir ja hier auch jetzt nicht mit Druckausgleich komplett retten oder verhindern wollen, aber wo wir zumindest dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen, weil wir haben Bock auf Journalismus. Die Leute haben Bock auf Journalismus. Und das muss entlohnt werden.
Okay, Ann-Kathrin, wir müssen es ganz schnell machen, weil ich muss gleich weg. Und diese Aufnahme geht schon eine Stunde und 31 Minuten und wir haben sie wahrscheinlich, hoffentlich, oh Gott, das wird ein Kampf, auf 50 Minuten gekürzt. Aber ich möchte natürlich noch meinen Tipp der Woche abgeben. Was könnt ihr gucken? Was ist der heiße Scheiß? Was ist im Netz drinne, was ich bingen kann? Und das hat auch wieder nichts mit dem Journalismus zu tun, sondern ist einfach ein schöner Abschalter. Und zwar suchte ich gerade total krass das YouTube-Format Manhunt. Ganz kurz beschrieben, das ist die zweite Staffel dieses Formats. Das ist ein österreichisches YouTube-Format. Die sprechen noch alles. Nee, das ist falsch. Egal, die sprechen noch alles.
Aber so, es war sehr gutes Bayerisch. Einen kleinen
Kaffee, gell? Ja, genau. Danke. Und im Endeffekt geht es darum, dass ein paar YouTuber und Streamer quasi in Bangkok ausgesetzt werden, ohne Kohle, ohne irgendwas und dann 96 Stunden lang fliehen müssen vor den Huntern. Das ist eigentlich so, das ist eine Gruppe so an so Ex-Special Force Shit, keine Ahnung. Die haben quasi, die werden immer getrackt so, es gibt verschiedene Regeln, wann die Hunter den Ping bekommen, wo die gerade sind und so weiter. Und es ist mega spannend, so weil die tatsächlich in dieser 15 Millionen Einwohnerstadt sich wirklich ganz oft einfach so ganz knapp irgendwie begegnen und dann passieren Dinge oder auch nicht. Ich möchte es nicht spoilern. Guckt es euch an, es macht richtig Bock und gleichzeitig ist es aber auch so Reality-TV. Man kann so ein bisschen von außen gucken und sagen, die sind ja voll dumm. Ich würde das ganz anders machen. Und das ist
auch, ich finde es vor allem schön, dass es ein bisschen Reality-TV ist, weil das muss ich vielleicht für alle, die bis jetzt dran geblieben sind, einmal kurz offenbaren. Ich bin ja leider Reality-TV-Fan, sogenannter Trash-TV-Fan. Und es ist Das ist so eine andere Persönlichkeit von mir, die ich auch ständig hinterfragen muss. Und gerade in den aktuellen Zeiten, wo es auch sehr, sehr viele Vorwürfe gegen verschiedene Akteure aus dieser Branche gibt. Deswegen bin ich sehr froh, neue Formate kennenzulernen.
Ja, hör auf, ja, dich zu rechtfertigen.
Ich möchte einfach
es
nur ein.
Okay.
Und
es du ist, guckst ja, das. Ich, ja. Ja, wir alle haben Laster.
Gut, ich habe aber meins gerade in der Öffentlichkeit zu geben. Das ist das Problem. Naja, okay. Ich täusche mal ganz schnell über diese Beichte hinweg, indem ich euch sage, ein Tipp, den ich hoffentlich noch nicht gegeben habe, Luca, falls doch, dann war ich nicht konsequent, habe ihn erst jetzt umgesetzt und dann sei bitte streng mit mir. Aber ich habe ja schon mal von meinem Kalender erzählt, den ich mir erstellt habe, wo ich nur meine Zeitplanung reinmache. So, jetzt hat sich das aber als manchmal ein bisschen utopisch herausgestellt, weil ich mir da einfach irgendwas reinschreibe und mich dann eh gar nicht dran halte. Neuer Plan, weil auch gerade bei dem Thema Buchhaltung und wie viel habe ich eigentlich gearbeitet, hat sich das gelohnt etc., ich möchte da Fakten reinbringen. Ich möchte ohne zusätzliches Tool, möchte ich einfach genau wissen, ey Leute, ich habe schon x Stunden für diese Recherche zum Beispiel gearbeitet, das kann es doch eigentlich nicht sein. Und deswegen arbeite ich jetzt in diesem Zeitplanungskalender, den mache ich quasi am Ende des Tages oder befülle den im Laufe des Tages, um realistisch zu sagen, ja, ich habe jetzt heute, keine Ahnung, 3 Stunden Druckausgleich, Recherche, Vorbereitung, Akquise, was auch immer gemacht und setze dann einen Hashtag mit einfach in die Notiz. Das heißt, ich schreibe dann da rein einfach Recherche Druckausgleich, dann nochmal Hashtag Druckausgleich und so kann ich über die Suchfunktion in meinem Kalender, wenn ich dann zum Beispiel eingebe Recherche, Hashtag Druckausgleich, wenn ich dann eingebe Hashtag Druckausgleich, sehe ich dann die komplette Auflistung von all meinen Einträgen, die mit diesem Hashtag versehen sind und habe automatisch
eine
Zeiterfassung davon.
Das ist, so. Finde ich, ziemlich cool.
Das ist, ich habe einfach alle Zeiterfassungstools ausgedribbelt. Ich kombiniere jetzt inzwischen einfach meine Techniktipps. Ich glaube, das ist vor allem für die praktisch, die einfach ähnlich wie ich keinerlei Gefühl für Zeit haben. Nicht wissen, wie lange sie an etwas arbeiten oder wie lange sie daran arbeiten sollten oder denken, dass sie 3 Treatments in einem Tag schreiben können. Das ist die Lulu, das ist unrealistisch und das ist die Art und Weise, wie wir das vermeiden. Ich bin gespannt. Ich mache das jetzt ungefähr seit 3, 4, 5 Wochen. Läuft ganz gut.
Geil.
Luca, wir sind jetzt inzwischen bei 1:34. Holla die Waldfee, wie sind wir hier gelandet? Wir beide werden uns ja nochmal sprechen. In einer nachgelagerten Sprachnachrichten-Austausch-Variante.
Ja.
Ich bin begeistert davon, dass wir für die erste Folge wieder so durchgeballert haben und trotzdem, das war viel. Ich bin gespannt, was uns die Staffel noch so bringt. Wenn ihr Vorschläge habt, welche Themen wir abdecken sollen, was wir uns angucken sollen, mit wem wir sprechen sollen, dann schreibt uns gerne an druckausgleich@journalist.de oder über die untergehende Social-Media-Plattform eurer Wahl. Vielleicht müssen wir demnächst mal irgendwie YouTube- und Twitch-Kanäle aktivieren, weil alles andere geht gefühlt gerade den Bach runter. Aber choose your poison, schreibt uns, gebt uns Feedback, erzählt uns von euren Geschichten. Wir sind sehr, sehr gespannt, wo wir alle beruflich in diesem Jahr so landen.
Yes. Dem kann ich nur zustimmen. Es werden dieses Jahr vielleicht ein paar weniger Folgen als letztes Jahr, aber nichtsdestotrotz sind wir das ganze Jahr für euch da und vielleicht haben wir nächstes Mal schon eine, ja, wieder ein bisschen besondere Folge, bei der vielleicht doch etwas im Heft entstehen könnte. So viel schon mal vorab. Es bleibt spannend, es bleibt interessant und ich drücke euch die Daumen, dass ihr ganz viel Geld verdienen werdet in 2025.
Manifestieren wir jetzt mal so. Luca, ich wünsche dir einen wunderbaren, hoffentlich Feierabend. Vielleicht schreibst du aber auch noch 3 Artikel. Wer weiß das schon. Ich bin gespannt, was du berichtest.
Ja.
Ciao.
Ciao, ciao.